Wir sind in der Serie Jüngerschaft. Vor 14 Tagen war der Walter Eggenberg hier und hat so eine passende prophetische Botschaft für uns als Gemeinde, ohne dass er das wohl gewusst hat. Er hat dann über die Elemente hier gesprochen, die man verschieben können. Zum Glück sind sie nicht einbetoniert. Und jetzt sehen wir schon mal, was so ein Wort kann bewirken. Es ist geschaffen worden. Wir haben auch umgestellt, wir haben Platz geschaffen für hinten. Kaffee-Ecke. Danke vielmals an all jene, die geholfen haben. Steve, Gilgian, Yannick, Kurt. Die, die da mitvisioniert haben. Es ist einfach super, dass wir gewisse Sachen einfach können auch angehen, verändern. Der Yannick hat mir noch gesagt, Veränderung ist immer gut. Also Veränderung tut gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch immer noch wohl. Im Leben geht es aber noch mehr darum, wie wir ans Ziel kommen. Als einfach, was wir nur so in einer Woche, zwei verändern können. Ich möchte gerne zum Anfang einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7, lesen. Und hier heißt es: Vergesst eure Gemeindevorsteher nicht, die euch Gottes Wort früher verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und gestorben sind. Als Gemeinde, von der Geschichte her, haben wir noch nicht so viele Todesfälle der Pastoren gehabt. Dass wir zurückschauen und sagen, ja, sie sind jetzt auch schon beim Herrn. Der Reinhard, Adolf, der Paul. Vielleicht kennen ja ganz viele andere Gemeindeleiter, Pastoren auch noch. Jedenfalls schreibt der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, schaut aufs Ende von einem Leben von einem Leiter. Das Ende sollen wir anschauen und dann sollen wir ein Resümee ziehen. Und dann sollen wir auch schauen, was gut war und was nicht. Und das Gute nachahmen. Und das Schlechte sollen wir nicht machen. Also eigentlich eine Ermutigung zu lernen aus Biografien. Das ist etwas, was mich geprägt hat in meinem Glaubensleben. Ich habe ganz viele Biografien gelesen. Von Missionaren, von Evangelisten, von Frauen, von Männern, von Grossmüttern, von Kindern, vom Spörtchen und so weiter. Ich habe mich hineinversetzt in ihre Situation und was gut war und wie sie dann schlussendlich geändert haben. Auch Biografien gelesen von Männern, die am Schluss wieder abgefallen sind und einflussreiche Dienste hatten. Vergesst eure Gemeindenvorsteher nicht, die euch Gottes Wort früher verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und gestorben sind. Wir wollen heute Jakobus anschauen. Einen von diesen 12 Jüngern. Wir wissen, dass es zwei Jakobus hat. Jakobus Alpeus und der Jakobus von der mit dem Brüder von Johannes, von den Zebedäus-Brüdern. Und wir schauen den an, den Bruder von Johannes, der den Spitznamen bekommen hat, er sei ein Donnersohn. Als er berufen worden ist, war er am Arbeiten. Sehr wahrscheinlich hat er gestunken, war übernächtig, hatte Schwielen an den Händen vom Netz reparieren, vergilbte Haare, sehr wahrscheinlich, weil die Sonne brennt hat. Gewöhnt an einen ruppigen Umgangston und an ruppige oder schwere, harte Nächte. Petrus wird berufen und Andreas. Und dann läuft Jesus dort weiter am See Genezareth und beruft Johannes und den Jakobus. Und man sagt, dass der Jakobus ein Kleiner war. Das liest man, er sei klein gewesen. Vielleicht kleiner als ich oder grösser als ich, weiß nicht. Klein. Und kleinwüchsige Leute müssen sich auch durchsetzen, oder? Gell? Und er war bekannt für sein Temperament. Auch die Johannes. Sie hatten einen Vater, der schon dort, der Name bedeutet Donner. Donner, und sie sind Donnersöhne. Ich weiss nicht, ob der die ganze Zeit donnert und gewettert hat. Aber man sagt auch der Spruch, schlechte Sitten oder schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und irgendwo muss es abgefärbt haben. Und so sind dann die zwei Söhne, Johannes und Jakobus, auch ein Eigenschlag gewesen. Die beiden Söhne haben aber auch noch eine Mutter gehabt. Wir lesen von ihr, dass sie am Herr dient hat. Sie ist bekannt worden mit der Frage, Herr, tu mir du, was ich will von dir. Tu mir du das, was ich dich bitte. Und sie betet dann Jesus und sagt, könntest du nicht schauen, dass die Jakobus und die Johannes zur rechten und linken könnten sitzen von dir im Himmel? Also könntest du nicht schauen, dass sie beide Götter werden und mitregieren? Und dann war eine riesen Empörung. Und natürlich das Engagement und das Sehnen von der Mutter, dass die Söhne am besten positioniert sind, hat es dazu mal schon gegeben. Und wir sehen auch noch, wie die Mutter dann vom Jakobus und vom Johannes bis zum Schluss ist sie dabei gewesen. Sie hat gesehen, wie die Dornenkrone geflochten worden ist. Sie ist vor dem Grab gestanden. Sie hat gesehen, wie Jesus geschrien hat, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mutter von Jakobus und von Johannes ist auch mit der Maria und der Maria Magdalena ans Grab. Und hat sich sehr wahrscheinlich dort gefragt, wie sie den Stein wegnehmen. Also sie hat nicht nur ein gutes Vorbild gehabt, eine Mutter, die auch Jüngerin war und mitgegangen ist, sondern sie hatten auch noch einen Vater gehabt, der sie wahrscheinlich donnert hat. Und die beiden Söhne sind berufen worden vom Herr mit ihren Eigenarten, die sie hatten. Und Jesus hat sie einfach zu sich genommen. Der Jakobus, wir reden nicht sehr viel von ihm, aber er hat eine der führendsten Positionen gehabt bei den Jüngern. Wenn man die Listen liest, wer die Jünger sind, dann kommt er an zweiter oder an dritter Stelle nach dem Petrus oder nach dem Johannes. Das war einer der Top-Cracks, Top-Apostel. Der war wirklich sehr gut getroffen, hat sehr viel auch erlebt. Und ich möchte heute darauf eingehen, wie Gott so einen Mann verändert, dass er schlussendlich bereit ist, als ersten Apostel sein Leben hinzugeben und zu sterben. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, 2, dass er vom Herodes umgebracht worden ist. Was hat es einem Mann veranlasst, der das Beste wollte, am besten wollte anstehen, dann schlussendlich den Tod zu wählen? Was hat Gott müssen schaffen an so einem egoistischen, selbstsüchtigen Mann, der zuerst auf sich geschaut hat? Zuerst geschaut hat, was er für eine Position von Gott hat und nicht zuerst geschaut hat, was die anderen, wie er die anderen näher zu Gott bringen kann. Der Jakobus, er hatte Haltungen, die nicht förderlich waren für den Dienst im Reich Gottes. Wenn es ihm nicht gepasst hat, dann hat er gewettert. Und wenn er empfunden hat, es sei Unrecht, hat er Jesus gefragt und bittet, könntest du nicht Feuer vom Himmel fallen über Samarien? Könntest du die nicht einfach alle umbringen? Kannst du nicht schauen, dass ein Gericht und eine Katastrophe kommt? Könntest du nicht schauen, dass das Elend endlich und der Abschaum und all das, dass einfach das Ekel aus unseren Augen ist? Jakobus hat ganz eigenartige Vorstellungen gehabt, wie Gott müsste handeln. Und wenn Gott gemacht hätte, was er gesagt hätte, dann hätte in Philippus keine Erweckung gehabt nachher. Und viele wären gestorben. Und Gott hat, Jesus hat ihn müssen zu sich nehmen, dass er eine Veränderung hätte durchlaufen können. Und vielleicht gibt es ja einzelne Charakterzüge, die wir selber mit zu kämpfen haben. Vielleicht ist es Zorn. Vielleicht ist es Unzufriedenheit. Vielleicht ist es der Egoismus. Vielleicht ist es Neid und Eifersucht. Vielleicht ist es Undankbarkeit. Und Gott hat dich genau gleich berufen wie Jakobus und Johannes. Er hat dich genau gleich erwählt, dass du mit ihm Zeit verbringst, dass du bei ihm in der Nähe bist und dass sich das, was jetzt noch nicht gut ist, darf verändern. Und es hat einiges gebraucht, bis dann die Haltung, die Wesenszüge, die Persönlichkeit von einem Jakobus verändert ist. Es hat 3 Jahre gebraucht, es hat einige Ereignisse gebraucht, die er musste persönlich miterleben und auf die gehen wir noch ein. Und wenn uns Jesus beruft, wenn er uns rausruft, oder wenn er uns erwählt, wenn er uns sich offenbart, dass wir ihn erkennen können, dann kommt er immer auch zu uns, dass er unsere Gedanken erneuern kann. Wir sind in vielen Situationen so überzogen von uns selber oder von der Richtigkeit von einem Gesichtspunkt, den wir vertreten, in der Wirtschaft oder sonst. Und manchmal auch in christlichen Bereichen, wo es dann auch vielleicht nicht ganz so einfach ist, für Gott das zu verwirklichen, was er gerne möchte durch uns. Wo es gilt, sich darauf einzuladen, dass er neu uns kann verändern und erneuern, die Gesinnung und die Haltung. Petrus hat nie mit Heiden zusammen sein. Und gesagt, das kann doch nicht sein, ich bin Jude, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Und Gott muss dem Petrus, dem Dickstädel, dreimal so unreine Tier für seine Ansicht zeigen, bis er endlich darauf kommt, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Und das war eine religiöse Eingefahrenheit. Das war eine religiöse Haltung, die dort musste korrigiert werden. Und Gott hat den Mann müssen reflektieren durch Träume und Visionen. Und den Jakobus hätte er auch konfrontieren und sagen, welches Geisteskind bist du? Was für ein Geist lebt in dir? Dass du da einfach willst, dass jetzt da Konufing und Grosshöchstädte versenkt wird mit dem Feuer und Schwefel. Wir sind auch Heiden, wir sind nicht besser als Samaria und Judäa. Und wenn Jakobus da wird, müsst ihr wirklich in sich zusammenreissen und die Liebe Jesus in sich walten, dass er uns annehmen will, er als Jude. Wird sie wahrscheinlich seine Herausforderungen haben mit dem, was wir alles essen und wo nicht keuscher ist. Und der Mann hat, neben dem, dass er von Gott hat müssen lernen, auch einiges dürfen erleben. Er war dabei gewesen, wie Jesus verklärt worden ist mit dem Petrus und dem Johannes. Wie Gott den Jakobus und den Petrus und Johannes mitnimmt auf den Berg und vor ihren Augen Jesus sich verwandelt. Strahlend weißes Kleid hatte. Und sein Gesicht hat geleuchtet, heller als die Sonne. Und sie haben eine riesen Angst ausgestanden. Und der Petrus sagt dann noch, ja, lass uns doch da hier drei Hütten bauen. Hier ist es gut zum Leben. Und so dann der Petrus, das gesagt hat, der Jakobus, und die sind ja alle dabei gewesen, der kommt, der Wolke, aber. Und sie hören eine Stimme, vernehmbare Stimme, eine akustische Stimme von Gott. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und das muss am Jakobus so eingefahren sein, dass er einen Mose und einen Elia sieht. Und wir brauchen auch in unserem Leben Situationen, wo wir ganz nah mit der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes in Kontakt kommen. Wir brauchen so Momente in unserem Leben, wo wir Gott dürfen erfahren auf persönliche Art. Es gibt nichts Tiefgreifendes als das, dass Jesus dir persönlich begegnet. Und dass du so Momente darfst haben, wo Jesus dir lebendig wird. Und das ist ein Punkt, den ich denke, wo wir dürfen mitnehmen dürfen. Wenn wir bis am Ende treu sein wollen, wenn wir bis am Ende den Weg gehen wollen, wir brauchen Momente von der Herrlichkeit, von der Intimität mit Jesus. Wir brauchen persönliche Momente. Wir brauchen Momente, wo wir geschüttelt und gerüttelt werden. Neu erkennen, wie bedürftig wir sind. Wie falsch, dass wir vielleicht auch gewisse Sachen sehen oder anschauen oder betrachten oder wie wir selber einen eigenen Lebenswandel haben. Dass wir davon rausgerissen werden aus dem bestehenden Trott und hineinversetzt werden in einen himmlischen Lauf, wo mehr Christusähnlichkeit dürfen entwickeln und sich mehr Christus in uns und durch uns offenbart. Und die Gegenwart von Jesus, die Heiligkeit von Jesus, das ist das, was wir als Gemeinde suchen sollen. Wir sollen ja zuerst nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Wir sollen ihn zuerst lieben und ihn nur allein lieben. Und wenn wir die Ausrichtung zuerst nach Gott haben, wie der Jakobus in Jesus das gesehen hat und vorgelebt bekommen hat, dann wird auch ein Jakobus, und ist ein Jakobus bereit gewesen, einen gleichen Tod zu erleiden und einen gleichen Tod auf sich zu nehmen, wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat sich verleugnet. Und das heisst im Philipperbrief Kapitel 2, haben die gleiche Gesinnung wie Jesus. Der sich nicht aufgeblasen hat, der sich nicht gross gemacht hat, wohl dass er Gottes Sohn war. Wohl dass er alle Macht hatte. Ist ein Knecht geworden. Ist demütig geworden und hat die Schmach, die Verleugnung, die Verspottungen ertragen. Wo gehen wir im Alltag durch solche Situationen, wo wir verändert werden? Gestern sind wir geschuten. Mein Körper spürt die Veränderung jetzt schon. Ist es nicht immer wieder so, dass wir täglich in Veränderungen kommen? Und wenn Jesus uns nicht verändert, dann verändert uns die Welt. Aber wenn wir von Jesus geprägt werden, können wir die Welt prägen. Aber wenn die Welt uns prägt, dann sind wir verprägt. nicht tauglich für Gott. Wer darf dich schulen? Wer darf dich lehren? Wer darf dich verändern? Wer darf dich konfrontieren? Wer darf deine Haltungen erneuern? Gottes Wort, der Lobpreis, Freunde, vielleicht noch der beste Freund oder die beste Kollegin und Freundin. Jakobus hat Konfrontation gebraucht und er hat auch erlebt, wie es ihn verändert, wie es ihm gut getan hat. Und manchmal ist es ja uns nicht bequem. Natürlich, wir haben einige Erfahrungen gemacht, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, vielleicht auch einige Enttäuschungen erlebt. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich habe mal ein Gespräch mit einem deutschen Evangelist, der ist sehr bekannt, ist schon pensioniert. Er war in der Schweiz sehr tätig, in Slowenien, in Ägypten, ist heute noch tätig. Und er hat mir gesagt, etwa mit 68, weisst du, das letzte Jahr, hat der Herr mich einfach zu sich genommen. Und er hat mir so vieles gezeigt, was ich in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht habe und wo ich mich falsch verhalten habe mit Menschen. Ein Mann, wo über Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind, und sagt, hey, ich bin zu diesen Leuten zurückgegangen. Und er hat gesagt, sorry. Und nachher hast du ihn gesehen lachen, wenn er gelöst war. Ein Mann, der in der Kinderarbeit in Europa und bis über auf Amerika eine riesige Pionierleistung gemacht hat, der jetzt noch in der Schweiz wohnt, noch nicht ganz pensioniert, der sich aber immer wieder gegen Veränderungen gestellt hat. Ob jetzt das aus konservativen Sichten oder aus Eigenwillen oder was auch immer. Und der immer wieder aneigt und auch explodiert, der ausrastet. Wenn es nicht so läuft, wie er möchte. Auch das kennen wir. Leute, die immer denken, sie wissen es. Und nur das, was sie denken, ist richtig. Und das im Reich Gottes. Ich habe einzelne mal das Zeugnis erzählt von einem Gemeindegründer, der in Paraguay über 37 Gemeinden gegründet hat. Er war ein Farmer und hat über 1000 Vieh gehabt. Er war ein Viehzüchter. Und ich glaube, das Emmental ist zu klein für sein Gebiet, das ihm gehört hat. Wirklich riesige Flächen, also das sind eben andere Dimensionen. Und dieser Mann hat wirklich Gemeinden gegründet bei den Indianern, bei den ärmsten Leuten. Und hat dann Blutkrebs bekommen und Knochenkrebs. Er ist auf Amerika zu den Spezialisten, ist auf Deutschland geflogen zu den besten Ärzten. Und war dann in Paraguay nochmal in der Spezialklinik gewesen. Und es war nur noch Haut und Knochen, gewesen, die ich ihn gesehen habe. Und er sagt dann, als ich mit einem anderen Mann zu ihm gekommen bin und sie uns gebeten haben, dass wir für ihn beten, sagt er, weisst du, ich habe ein Wort vom Herrn, dass er mich heilt. Und ich habe nie die Heilung wirklich praktiziert. Oder Gott glaubt, dass er heilt. Aber wenn er mich jetzt heilen würde, würde ich meinen Dienst anders machen. Und die Ärzte haben ihn heimgeschickt, dass er noch die letzten 3-4 Tage bei der Familie ist, bevor er dann wirklich stirbt. Und er hat immer gesagt, nein, er wird nicht sterben. Und die Mutter, die Frau und die 2 Kinder nicht gewusst, was machen. Dann stirbt er. 30, 40 Minuten hätte er noch wach sein, dann hat er wieder geschlafen eine Stunde. Und wir haben dann für den Mann gebetet, im Glauben, entsprechend seinem Glauben, dass er geheilt wird. Er ist berührt worden, ist ihm besser gegangen. Nachher sind wir raus aus dem Luxus-Apartment, ja. Für die Verhältnisse dort in Südamerika. Sie sind eingestiegen und dann kommt weinend seine Frau und sagt, was soll ich machen? Soll ich jetzt meine Kinder vorbereiten, auf dass er stirbt? Oder sollen wir daran festhalten, dass er nicht stirbt und dass er geheilt wird? Und dann haben wir gesagt, es ist richtig, dass er glaubt. Irgendwann wird er geheilt werden. Aber es ist auch richtig, dass er Abschied nimmt von ihm. 2 Tage später ist der Mann gestorben. Aber er hat festgehalten am Versprechen, dass Gott heilt und dass es der gleiche ist. Und in Südamerika ist es so, dass am gleichen Tag die Person beerdigt wird. Oder einen Tag darauf. Einen Tag haben sie Zeit. Und dann ist erzählt worden, was er für einen Glauben behalten hat. Wohl, dass er die Heilung nicht selber gesehen hat. Und das war ein Zeugnis für all seine Gemeinden. Und auch das spricht dann noch Luther. Das ist dann eben das, was uns der Apostel im Hebräerbrief sagt. Schaut das Ende an von einem Leiter. Schaut nicht auf die vielleicht Einschläge oder auf die Tiefen oder auf die Täler, nur auf die Täler, die ein Leiter auch mal haben kann oder die ihr auch mal haben könnt. Schaut nicht nur auf das, sondern schaut, dass er am Ende gut vor Gott dasteht. Ein Jakobus hat eine fragende, suchende Haltung gehabt. Und Andreas, Johannes, Petrus und Jakobus sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, du, wie ist jetzt das nochmal mit der Endzeit? Was kommt wenn? Was erwartet uns? Auf was müssen wir achten? Was wird kommen? Und der Jakobus war fragend. Er war offen für Lehre. Er war offen für Korrektur. Er war offen für Veränderung. Er war offen, dass er seine Wesenszüge, die aus dem Fleisch entspringen, Zorn und Grimm und Hass und jetzt, dass er das abgeleitet hat. Und die Sanftmut und die Liebe mehr integriert hat in seinem Lebenswandel. Der Jakobus war nicht mehr egoistisch, sondern er ist zum Diener von allen geworden. Er ist ein Mann geworden, der das Motiv Gottes in seinem Leben verinnerlicht hat. Nämlich Menschen mit der Liebe Jesus zu konfrontieren und nicht seine eigenen Ziele zu verfolgen. Vielleicht fragst du dich, oder vielleicht fragen wir uns doch heute mal, was sind unsere Motive zu dienen? Warum dienen wir? Warum leben wir? Für was leben wir? Was erwarten wir, wenn wir das tun? Erwarten wir Anerkennung, Freude, Spass, Lob? Geld, Karriere, Position, ein Haus? Was sind unsere Grundmotive? Warum leben wir, wie wir leben? Natürlich sind das nicht die angenehmsten Fragen, aber die darf man sich mal stellen. Warum lebe ich, wie ich lebe? Warum stehe ich erst um 8 Uhr auf, statt um 6 Uhr? Also der um 4 Uhr auf, statt zum Betten, warum stehe ich nicht mal um 6 Uhr auf? Warum bete ich, wie ich bete? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Warum stört mich etwas? Und warum freut mich vielleicht auch etwas? Wir sind alle auf dem Weg. Und die Frage ist, wie wir ändern am Schluss. Der Jakobus hat die Veränderungsprozesse angenommen, weil er gewusst hat, es gibt etwas Herrliches als das Zeitliche. Er hat etwas geschmückt von dem Himmel. Er hat etwas geschmückt, spätestens dann, wo er den Mose und den Elia gesehen hat. Zwei Verstorbene, 2000 Jahre her haben die gelebt und er erkennt sie. Also, der hat gewusst, da gibt es etwas mehr. Er hat es auch gewusst, durch das Alte Testament. Und spätestens dann, wenn Jesus sagt, du weißt, ich muss leiden und ich werde wieder auferstehen, haben sie sich auch gefragt, was heisst eigentlich Auferstehung? Und es heisst im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass jeder so wird auferweckt und auferstehen wird, wie er ist, am Zeitpunkt, wo er stirbt. Da kannst du nichts mehr korrigieren nachher. Und das ist vielleicht der Punkt, den ich auch schliessen möchte. Vielleicht eine ganz simple, einfache Botschaft. Vielleicht nimmst du dir 2, 3 Fragen mit. Ich möchte sie nochmal stellen. Für was lebst du? Warum lebst du für die Ziele, die du hast? Was motiviert dich? Bist du bereit, dass Gott dich neu verändert? Vielleicht neu belebt, neu inspiriert, neu entzündet mit der Liebe zum Dienst? Dass er dich vielleicht frei machen kann von Sucht, Gebundenheit, die du brauchst als Entschuldigung, weil Schmerzen noch nicht geheilt sind in dir oder Enttäuschungen noch nicht hast verarbeitet. Und diejenigen, die gut laufen, die meinen, dass sie stehen, bleiben stehen, bewähren euch, so wie das der Walter Eggenberg gesagt hat. Und wir stehen in einer Zeit, in der es sich gilt zu bewähren. Wir kommen an einer Zeit entgegen, wo wir auch geprüft werden. Wo wir müssen fest sein in unseren Haltungen. Wo wir sonst können abirren oder falsche Wege können einschlagen. Es ist noch angenehm, dass wir jetzt so in dieser Atmosphäre, so, vielleicht auch diese Botschaft, in dem Mass an uns kommen lassen, wie wir es vertragen. Aber irgendwann kommt der Test. Meistens dann, wenn wir eine Zitrone auspressen, kommt dann das raus, was in einer Zitrone ist. Erstens dann, wenn der Druck kommt. Dann. Und vielleicht sind jetzt die angenehmen Zeiten, die angenehmen Gelegenheiten, dass wir Sachen bereinigen, Sachen aufräumen, Sachen angehen, Sachen, Haltungen, Einstellungen von Gott in uns lassen, korrigieren. Und dort, wo es gut ist, dass wir die gute Frucht lassen, reinigen und dass sie weiter wächst. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Herr Jesus, so schnell haben wir einfach einen frommen Wandel, einen frommen Schein. Aber das dahinter ist nicht verändert und ist nicht erneuert. Und Vater, ich bitte dich dafür, dass die Bereiche, die in unserem Leben von dir nicht bestehen können, dass du die uns aufzeigst und dass wir sie angehen können mit deiner Hilfe und deinem Beistand. Dass die Bereiche in unserer Haltung dürfen erneuert werden durch dein Wort, durch Gemeinschaft, durch den Lobpreis, durch Berührungen und Momente mit deiner Heiligkeit, mit deiner Nähe. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass nicht eins so muss bleiben, wie es ist. Und dass für jede Veränderung möglich ist durch deine Gnade und Liebe. Dass jedes ans Ziel darf kommen. Und dass über jedes Einzelne am Ende vom Weg das darf hochgehalten werden, was du da hast. Nicht das, was nicht möglich ist, gesehen. Und dass es nicht entscheidend ist, wie man anfängt, sondern wie man den Lauf und das Leben vollendet. Und ich bitte dich genau, dass diese Veränderungen geschehen in uns, durch deinen Geist. Du weißt selber, Herr, was dran ist bei dem Einzelnen. Und ich bitte dich dafür, dass du sie segnest, jedes Einzelne. Ein Segen darf haben, dass die Prozesse in Gang kommen. Dass die Erneuerungen stattfinden. Und dass wir nicht schweizerisch sind, sondern himmlisch sind. Himmlische Gedanken verinnerlichen, himmlische Werte leben, himmlische Prinzipien verfolgen, nach dem himmlischen Trachten, nach dem Trachten, dass du in uns Gestalt annimmst und nicht, dass es einfach nur überall angenehm ist und wir humanistisch durchkommen. Und ich danke dir dafür, dass du uns so ein Herz gegeben hast, so ein neues Herz, wo das kann tun, was du willst. Dass du uns Wellen und das Vollbringen schenkst. Dass du uns den Glauben auch dazu gibst. Dass du uns die Freunde und das Umfeld dazu gibst, dass wir uns können in die Prozesse hineinlassen. Und Herr Jesus, ich bitte dich dafür, dass jedes Einzelne auch jetzt so eine Entscheidung darf treffen. Herr, dass in den nächsten Wochen und Monaten Verbesserungen, Veränderungen dürfen in Gang kommen. So, dass du dich kannst freuen an uns. Und Jesus, ich bitte dich dafür, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass die Wort, Herr, in uns Kraft und Inspiration sind, dass wir diese Bereiche angehen können. Und Jesus, dort, wo Resignation ist, wo man eingefahren ist, bitte ich dich dafür, dass du das wegnimmst. Und dort, wo sich etwas bewährt hat und wo Frucht bringt, dass du das noch weiter segnest, dass es sich noch mehr entfaltet zum Guten, zum Wohl der Gemeinde und vom Reich Gottes, zum Wohl vom eigenen Leben, aber auch der Familie und der Ehe. Und ich danke dir dafür, dass wir auch Vorbilder nehmen dürfen, wie einen Jakobus, einen Paulus, vielleicht auch wie einen Mann oder eine Frau Gottes, die du kennst, und wir können nachher einführen und können sagen, und wollen sagen, und sagen wollen, ja, so möchte auch ich enden. Ich möchte dich loben und preisen. Amen.